Wenn Sie treue WDR-5-Hörer sind, dann wissen Sie, dass Gedichte bei uns eine ganz wichtige Rolle spielen. Jeden Tag stellen wir Ihnen ja hier ein neues vor. Und jemand, der sich mit der Lyrik auskennt wie kein zweiter, ist Karl Otto Conradi. Der Mann, der den großen Conradi herausgegeben hat, das Standardwerk zu deutscher Dichtung von den Anfängen bis heute. 1977 das erste Mal erschienen, 2008 das letzte Mal aktualisiert und erweitert. Karl Otto Conradi ist aber nicht nur Lyrikforscher und Professor für Germanistik, er hat auch eine politische Karriere hinter sich, war Präsident des Westdeutschen Schriftstellerverbandes PEN, hat also ein volles, reiches Leben und am Sonntag, da feiert er seinen 90. Geburtstag und ich freue mich sehr, dass Karl Otto Conradi jetzt zu Gast bei mir im Scala-Studio ist. Schönen guten Tag, Herr Conradi.
Guten Tag, vielen Dank.
Herr Conradi, wir haben ja gerade dieses Gedicht von Charles Bukowski gehört. Lesen Sie lieber Gedichte oder hören Sie lieber welche?
Beides. Manche Gedichte werden erst lebendig, wenn sie gesprochen werden, gut rezitiert. Es gibt ganz unterschiedliche Rezitationen über denselben Text. Und natürlich gehört zur genaueren Kenntnis des Textes, wie er gemacht wird, dann auch die Lektüre.
Sie haben ja auch den großen Hör-Conradi herausgegeben. Das war ein großes Projekt mit den ARD-Anstalten. 21 CDs mit 1100 Gedichten aus über 1000 Jahren, also wirklich ein Mammutwerk. Wie war das für Sie? Sie waren ja, glaube ich, bei den Aufnahmen beim SWR auch dabei. Wie ist das, wenn man dann sieht, wie diese Gedichte anfangen zu leben durch die Stimmen?
Ich bin bei jeder Aufnahme in Baden-Baden dabei gewesen. Es ist ja beim Südwestrundfunk produziert worden. Und die Sitzungen im Studio mit den Sprecherinnen und Sprechern waren spannende Augenblicke. Manchmal war es auch nötig, lange an einem Gedicht herumzuarbeiten. Ich entsinne mich noch gut, dass das Abendlied von Matthias Claudius das Gebethafte nicht in den Vordergrund stellen sollte. Und da musste sprachlich sehr gearbeitet werden. Und dann ist am Ende, am Nachmittag, wir begannen morgens gegen 9:30 mit den Aufnahmen. Nachmittags war es dann soweit, dass eine Fassung erarbeitet war, die wir für brauchbar hielten. Das galt natürlich besonders für mittelhochdeutsche Texte. Diese Sammlung hat ja auch Texte in mittelhochdeutsche Sprache aufgenommen. Und da war ein bisschen zu arbeiten, weil nicht alle Schauspielerinnen und Schauspieler mittelhochdeutsch sind. Unter der Linden an der Heide, da unser Zweier Bette war von Walter von der Vogelweide. Und dann ist auch bei diesem, gerade bei diesem Gedicht eine, aus meiner Sicht, wunderbare Fassung herausgekommen.
Nun sind ja viele doch vom Deutschunterricht so ein bisschen traumatisiert von Gedichtinterpretation. Ich erlebe das gerade bei meinem Sohn, der ist in der 9. Klasse. Wie war das bei Ihnen? Sie sind Jahrgang 1926, sind in Hamm-Westfalen geboren, dort auch zur Schule gegangen, auf ein humanistisches Gymnasium. Wie ist bei Ihnen die Liebe zur Lyrik erwacht? Kam das durchs Elternhaus? Kam das durch die Schule?
Das ist schwer zu rekonstruieren. Ich weiß wohl, dass ich von früh an gerne Gedichte rezitiert habe, auch innerhalb der Klasse. Und solche Fragen, die sich hinterher stellen, was ist ein Gedicht, in welchen Zusammenhängen steht es, wie sollte es sprachlich sein, das hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt. Und man muss ja an eine Tatsache denken. In unserem Schulunterricht gab es ja manche Autoren, die wurden nicht behandelt, durften nicht behandelt werden. Heinrich Heines Lorelei galt als Volkslied. Abenteuerliche Sachen, sodass meine Generation mit manchen Texten erst nach 1945 sich vertraut machen konnte. Und das war ein Stück Arbeit aus der Situation dessen, der als 18-Jähriger sich 1945 als Besiegter vorkam, wenn er nicht im Widerstand gearbeitet hatte. Und die Jahre führten dann hin zu diesem Bewusstsein, dass es ein Tag der Befreiung war. Und in den Zusammenhängen gab es immer wieder Begegnungen mit Gedichten und dann auch im Zusammenhang mit meinem Beruf Vorlesungen, Seminare intensive Beschäftigung mit Einzeltexten. Und daraus resultierte dann durch einen Zufall die Möglichkeit, dieses große Gedichtbuch zu machen. Dass das mit meinem Namen verbunden ist, kann ich nicht vermeiden, ist aber nicht leicht zu tragen. Denn was ist das schon für ein Ausdruck, der große Conradi? Das geht ja nur, wenn man daneben den Band der kleine Conradi hat, weil der kleine Conradi die genaue Partitur aller Gedichte der CD-Sammlung sind. Da habe ich dann zugestellt, mach das gut. Das ist die Hälfte des Textkorpus der großen Anthologie.
Sie haben ja eine sehr beeindruckende akademische Laufbahn gehabt. Ich würde aber gerne noch mal mit Ihnen zurück in diese frühe Kindheit und Jugend gehen, denn Sie haben ja dramatische Zeiten miterlebt. Sie sind zur Zeit des Nationalsozialismus aufgewachsen, waren Pimpf, also in der Hitlerjugend. 1936 sind Sie ins Deutsche Jungvolk eingetreten, da waren Sie 10. Viele Ihrer Generation haben das ja unter den Teppich kehren wollen. Sie haben da nie einen Hehl draus gemacht, Sie haben immer dazu gestanden und haben gesagt, ja, so war das. Wie hat diese Zeit Sie geprägt?
Ich habe in einem Interview mal gesagt, schöne Jugend mitten im Falschen. Und das ist eine Aussage, die, glaube ich, das Richtige trifft. Als ich damals 1936 ins Jungvolk eintrat, andere sind nicht eingetreten, aber die große Mehrheit ist ja im Jungvolk gewesen. Und dann, als ich 14 wurde, die Möglichkeit sich ergab, zur Hitlerjugend überzutreten oder bei den Pimpfen zu bleiben und eine Führerposition einzunehmen, bin ich da geblieben und bin dann Fähnleinführer und hinterher Jungstammführer gewesen. Die Zeit, die man dort erlebt hat, an Sportnachmittagen, an Nachmittagen gemeinsamen Wanderns, Geländespiele und so weiter, empfand man damals als Junge ja als etwas völlig Normales. Man war da hineingewachsen, wenn man nicht aus einer Widerstandsfamilie kam. Da sieht es anders aus. Ich spreche jetzt nur über meine Sicht der Dinge. Und dann wurde ich noch ein Jahr Soldat von 1944 bis 1945, habe dann einige Monate zubringen müssen in dem schlimmen Rheinwiesenlager bei Rheinberg in Sinzig, schrieb Günter Eich dann sein berühmt gewordenes Gedicht Inventur und Latrine über die Verhältnisse, wo wir ohne Gebäude einfach in Erdlöchern lebten. Dann setzte eine Reflexion auf die Zeit seit 33 ein, im Studium, dann auch im Zusammenhang mit dem eigenen Fach. Auch das dauerte einige Jahre, denn lebendig war damals das Bewusstsein, es wird ja alles befohlen von den Besatzungsmächten. Es gab keine deutschen Gesetze damals, allenfalls zugelassene von den Besatzungsbehörden. Also das ist ein langwieriger Prozess. Ich kann da nur hier ein Stichwort geben, bis zu dem Bewusstsein, dass da etliches aufgearbeitet werden muss. Wir Jüngeren, die wir dann selbst Hochschullehrer waren, erfuhren und erarbeiteten auch, welche Vergangenheit dieses Fach Germanistik, Betrachtung deutscher Literatur gehabt hat, mit völkischen Ideen und Verarbeitung von Vergangenheit ganz in nationalistischem Sinne. Und ich erlebe in unserer jetzigen Zeit etwas sehr Bedenkliches, dass nämlich Wörter solcher Belastung, die wir damals kritisch seit ungefähr Mitte der 50er Jahre aufzuarbeiten, zu durchleuchten suchten, von manchen gebraucht werden, als sei das der richtige deutsche Wortschatz. Es gibt ein Gedicht von Friedrich Rückert von 1819 zur damals gab es schon Wahn über den Deutschen und wer vom Deutschen als dem Richtigen und Echten spricht, grenzt ja immer ab von Fremden. Das gehört dazu. Neulich Deutschen auf Deutsch, vier Deutsche, Deutschlinge, Deutschen und so weiter.
Genau, und das Gedicht haben wir rein zufällig für Sie vorbereitet.
Grammatische Deutschheit. Neulich Deutschen auf Deutsch, vier Deutsche, Deutschlinge, Deutschen, sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sei. Vier deutschnamig benannt, Deutsch, Deutscherich, Deutscherling, Deutschdich. Selbst so hatten zu Deutsch sie sich die Namen gedeutscht. Jetzt wettdeutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit, Deutscheren Komparativ, Deutschesten Superlativ. Ich bin deutscher als Deutsch, ich Deutscherer, Deutschester bin ich. Ich bin der Deutschereste oder der Deutschestere. Drauf durch Komparativ und Superlativ fortdeutschend deutschten sie auf bis zum Deutschesteresteresten, bis sie vor komparativisch und superlativischer Deutschung den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt.
Die grammatische Deutschheit von Friedrich Rückert, ein beeindruckendes Gedicht, was natürlich gerade wahnsinnig aktuell wirkt. Erleben Sie das oft, dass Gedichte, die schon älter sind, plötzlich trotzdem durchs Zeitgeschehen wieder eingeholt werden?
Ein Wort für die Zuhörer sei eingefügt. Das war nicht abgesprochen hier vorher für unsere Sendung.
Das ist gute Vorbereitung.
Aber es war gute Vorbereitung, ja.
Nein, aber nochmal, ist das oft so? Ich meine, Sie haben ja so einen reichen Schatz an Lyrikgedächtnis, dass Ihnen manchmal, gerade angesichts der heutigen Diskussion, wir hatten eingangs das Gespräch über die Filmemacherin mit ihrem Film 650 Wörter Deutsch, die Einwanderer können müssen, erscheint Ihnen das manchmal so, dass Ihnen einfällt, mein Gott, da gibt es dieses Gedicht von vor 200 Jahren, das sagt uns plötzlich auch wieder was.
Das kann bei vielen Gedichten geschehen, das kann man nicht generalisieren, aber das passiert immer wieder. Denn Gedichte nimmt man ja dann auch in eigenen Lebenssituationen auf. Jeder Mensch hat traurige Zeiten oder beglückte Zeiten und dafür stößt man dann schon auf Gedichte. Und umgekehrt, es können auch Gedichte Stimmung hervorrufen, für die man dankbar ist oder die man auch abweist. Um noch einmal zu der Gedichtanthologie einen Satz zu sagen, das ist ja nicht eine Sammlung der schönsten deutschen Gedichte, sondern es kam mir darauf an, ein Archiv der vielfältigen Spielarten in der Gattung des Gedichts zusammenzufügen. Und dort sind Texte vorhanden, die man nur kritisch lesen kann. Etwa, dass man am deutschen Wesen genesen soll, ein berühmt gewordenes Gedicht, auch berüchtigt. Das muss in meiner Meinung nach in solcher Sammlung stehen und greifbar sein, um sich damit auseinandersetzen zu können. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Christoph Meckel. Das Gedicht ist nicht der Ort, wo die Schönheit gepflegt wird. Hier ist die Rede vom Salz. Das brennt in den Wunden. Das sind die beiden ersten Zeilen, ein längeres Gedicht.
Ein schönes Schlusswort, Herr Gaunradi. Und ich denke, es ist deutlich geworden, es lohnt sich noch mal rein zu sehen oder rein zu hören, entweder in den Hörkonradi oder in den großen Konradi. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch hier bei Scala und wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie Sonntag einen fulminanten 90. Geburtstag erleben. Dankeschön.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.